ja, herrlich. Hier, lasse ich mal alles in Ruhe da. Ich bitte euch einmal noch aufzustehen. Ich habe das Privileg, mit euch zu beten, mit Gott zu reden, damit er unsere Zeit richtig dolle segnet. Gott, wir kommen in deine Gegenwart, Vater im Himmel, unser Vater im Himmel. Und wir danken dir, dass wir bei dir sein dürfen, dass du da bist. Dass du uns siehst, dass du uns liebst, dass du deinen eingeborenen Sohn gegeben hast, damit alle wir, die wir an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Gott, das ist großartig und dafür wollen wir dir Danke sagen. Danke für deine Bibel. Danke, dass wir uns versammeln dürfen, einfach hier zusammen sein dürfen. Danke dafür, Gott. Und Gott, wir möchten dich bitten, dass du alle unsere Gedanken einfach auf dich konzentrierst. Wir wollen dir unsere Aufmerksamkeit schenken. Wir brauchen eine Begegnung mit dir, Gott, mit unserem Vater im Himmel. Ich bitte dich, dass du durch deine Bibel zu uns redest. Du bist die Ehrenperson hier, Gott, bei uns. Wir wollen dich anschauen, unsere ganze Ehre, unser ganze Lob, unsere ganzen Blumen gehören dir, Gott. Segne uns ganz reich. Amen. Nehmt gerne wieder Platz. Ach ja, genau, ich erzähle euch ein bisschen, wer ich bin. Ihr kennt mich ja nicht, ich euch auch nicht, obwohl ihr alle sehr nett ausseht hier in Bonn, ist mir aufgefallen. Wir in Norddeutschland, also Ostfriesland, Leer, wo wir herkommen, da sehen wir alle ernster aus. Bei euch, da haben wir uns gefragt, also meine Frau, da hinten sitzt Michael, meine Frau. Ja, winke einmal, Michael, damit alle dich sehen, genau. Ja, und wir haben uns gefragt, wo wir hier so eine Runde gedreht haben, um noch beim Bäcker einen Kaffee zu trinken, haben wir uns gedacht, Mensch, die sehen alle so lustig aus hier. Bei uns sehen die immer so ernst aus, aber ich weiß nicht, ob ihr wirklich so lustig seid, ne? Oder ob das einfach nur so im Herzen dann, aber ich weiß es nicht, aber ein Riesenprivileg bei euch zu sein, euch kennenzulernen. Robert hat mich eingeladen, vielen Dank dafür. Wir sind jetzt in Ostfriesland seit 1,5, 2 Jahren. Und normalerweise sind wir in Südamerika, in Peru, Chile und Argentinien als Missionare. Wir leben es einfach von Jesus zu erzählen, das ist einfach, das ist für uns das Schönste. Und erst sind wir ausgereist nach Peru mit der Schweizer Indianermission und haben gedacht, oh Gott, das ist herrlich. Wir haben alle Brücken abgebrannt hinter uns. Ich habe eigentlich beim Wasserschifffahrtsamt gearbeitet, alles abgebrannt, haben gesagt, okay Gott, jetzt gehen wir zu den Indigenen und dienen denen. Und ich habe Brunnen gebaut, also ich bin eher so ein praktischer Typ. Und dann sage ich, ja okay, und dann erzähle ich dir noch von Jesus, ja. Und dann haben wir das auch gemacht und dann hat unsere kleine Tochter Krebs bekommen und wir mussten wieder zurück. Ach ja, und wie das so ist, ja. Aber was unterm Strich immer bleibt, ich kann nicht aufhören, von Jesus zu reden. Kennst du das? Ich meine, auf was würdest du dein Leben reduzieren, wenn du so einen Strich drunter setzt und egal was für ein Durcheinander, egal was im neuen Jahr dran ist, egal was im letzten Jahr war, aber wenn du so einen Strich drunter machst, so David ist. Und wenn ich so drunter schreibe, David ist, würde ich sagen, ja, der redet gern von Jesus. Und egal, wo ich bin, das habe ich so gelernt. Weil früher dachte ich so, kennt ihr so den Globus, einmal drehen und dann mit den Finger Augen zu und da muss ich hin. Aber dann ist das Leben doch so abenteuerlich. Und dann habe ich mir gedacht, okay, egal, wo Gott mich hinstellt, ich möchte von Jesus erzählen. Egal, ob Paulus jetzt in Jerusalem ist oder irgendwo in der Türkei unterwegs ist oder ob er nach Rom geht oder auf irgendeiner Insel oder wo auch immer er ist. Er erzählt immer die gute Botschaft, nämlich, dass wir hier eine Rettung haben, eine Lösung für unsere Probleme, eine Lösung für unser Leben und dann noch die beste Versicherung, nämlich die Versicherung, um in den Himmel zu kommen, weil Gott sagt, so schwamm drüber, alles, was du gemacht hast und was schiefgelaufen ist und all deine Schmerzen, Probleme und deine Fehler, ich vergesse die einfach mal, weil Jesus hat dafür bezahlt. Genau, also vor 2 Jahren sind wir dann angekommen, da war so Lockdown und so. Und dann haben wir einfach angefangen, Michael und ich einfach uns mit Leuten zu treffen. Wir haben uns so einsam gefühlt. Wir haben uns alle einsam gefühlt, oder? Aber wir dann noch aus dem Ausland angekommen, nach Hause. Wir haben uns richtig einsam gefühlt. Dann haben wir Leute eingeladen und haben einen wunderschönen Hauskreis gehabt dort oben. Den haben wir Herzschlag genannt. Weil unser Herzschlag sollte sein, so Jesus, ja? Und wir wollen uns so lieb haben untereinander, so wie Jesus das gesagt hat. Das war so unser Ziel. Herzschlag. Von diesem Herzschlag ist dann letztes Jahr ein Ehepaar rausgegangen, hat gesagt, wir fühlen uns berufen, die Baptistengemeinde, die keinen Pastor haben und nicht mehr an die Bibel glauben, wir fühlen uns berufen, da reinzugehen. Ich habe gesagt, okay, mit euch rein in die Baptistengemeinde. Und dann hatten wir einer, der hat, wisst ihr, warum ich das alles erzähle? Einfach, weil ich so froh bin über die Leute da oben, was die so alles machen mit Gott und gemacht haben, wo wir Teil sein durften und einfach, um Gott die Ehre zu geben, ja? Das ist so mein Fokus. Nicht, dass ihr denkt so, ah, David und Michael, oh, die haben Spaß da oben. Nein, geht bitte nach Hause und denkt so, Gott ist ein großer Gott, weil das ist eigentlich das, was ich euch mitgeben möchte. Und Gott hat da so viel gemacht in der letzten Zeit in Ostfriesland, obwohl die ganze Welt wahrscheinlich denkt, Ostfriesland ist voll die Sackgasse. Nee, ne? Dahin schüttelt einer den Kopf. Sehr gut. Ich glaube, wir reden nachher nochmal. Wir werden Freunde. Ja, aber aus Friesland ist so, da kommst du hin und da ist nichts los. Aber nein. Gott hat da so viel gemacht. Und dieses Ehepaar ist in diese Baptistengemeinde reingegangen, haben keinen Pastor mehr gehabt, aber haben angefangen zu arbeiten. Dann, da gibt's eine christliche Schule daneben, die hat so 1500 Schüler. Michael ist übrigens ein Kind aus dieser Schule, sonst wäre sie auch gar nicht Missionarin. Also eine unglaublich gute Arbeit haben die da gemacht. Und dann sind die da mit reingegangen. Dann hatten wir Musiker bei uns. Ja, aber die Baptistengemeinde hat ihr, dann sind die Musiker nach da. Und dann hatten wir Leute, die haben wir das erste Mal predigen lassen, weil im Hauskreis und so, in der Hausgemeinde kann man ja jeden predigen lassen. Der ist jetzt predigen gegangen in einer anderen Gemeinde. Und Gott hat so viel getan dort, dass Leute anfangen durften, ihre erste Predigt zu halten. Jemand anderes auch eine erste Predigt gehalten. Und plötzlich fängt das an, Leben zu kriegen. Und du stehst einfach nur da und freust dich. Das ist so mein Gefühl von Michael. Du musst gar nicht ein Held sein. Du musst gar nicht so, du darfst einfach nur Teil sein und dich so freuen, andere zu Helden zu machen. Jetzt hatten wir Dezember, waren wir auf der Straße und haben mit dem Chor gesungen. In der Innenstadt von Leer. Und wisst ihr, was das Schöne war? Michael und ich, wir haben nichts gemacht. Letztes Jahr musste Michael noch alles organisieren und hier, wie kriegt man die Ämter überzeugt und alles. Und dieses Jahr waren wir einfach nur überflüssig. Haben uns dazugestellt, haben unterstützt, wo wir unterstützen konnten und nur Kontakte hergestellt. Ein Jugendlicher hat die Videos gemacht, hat die Videos geschnitten. Ich habe nichts gemacht. Eine Chorleiterin hat den ganzen Chor übernommen. Wisst ihr, Gott schenkt Aufbrüche. Gott schenkt Aufbrüche. Und das ist so das, was wir in Ostfriesland irgendwie erleben, dass Gott wirkt. Jetzt im Dezember, letzter Schultag, durfte ich mit meiner Frau in dieser christlichen Schule 1500 Schüler da vor mir eine Andacht machen. Alles unchristliche Kinder aus ganz Ostfriesland. Ja, und wenn ihr für uns beten wollt, dann betet bitte dafür, dass wir Weisheit haben im nächsten Jahr. Weil, genau, wir haben keine Räume, darum liebäugeln wir damit zu fusionieren mit einer Gemeinde, die keinen Pastor hat, aber Räume hat. So wie ihr das ja auch ein bisschen managt, ihr mit anderen in euren Räumlichkeiten und so. Genau, sowas sind wir auch angewiesen, weil wir haben halt nicht so viel Geld, damit wir das alles so alleine stemmen. Betet bitte dafür, dass Gott uns segnet, wenn wir in der Schule ein Segen sein wollen dort. Bei unseren Kindern zum Beispiel in der Klasse, bei unserer Tochter ist kein einziger Christ drin. Auch in der christlichen Schule, mit christlichen Lehrern. Aber kein einziger Christ. Also eine Riesenmöglichkeit, Ostfriesen zu erreichen, Ostfriesen ein Stück weiterzubringen. Wir sind so gespannt. Also, danke, dass ich euch das erzählen darf. Wisst ihr, jetzt kommen wir zum schönsten Stück von heute. Jetzt kennt ihr mich ja schon ein bisschen. Ich nehme euch jetzt mit zur Bibel. Wisst ihr, das Letzte, was ich aufgeben würde, ist meine Bibel. Das Einzige, was ich mitnehmen würde, ist meine Bibel. Die hat mich so oft gerettet. Ihr glaubt es nicht. Ich habe da so eine Liebe entwickelt zu meiner Bibel. Und ich könnte dir Wunder und Wunder erzählen, was Gott durch seine Bibel mit mir gemacht hat. Der hat mich aus den tiefsten Depressionen rausgeholt, die ich dir nicht wünsche. Ich wünsche dir nicht solche Dunkelheit. Ich wünsche dir nie so ein Tal, dass du nie durch so ein Tal gehen musst. Aber hey, die Bibel hat mich da rausgeholt. Ich möchte Gott wirklich die Ehre geben, wo ich dachte, jetzt ist vorbei, David. Unser Dienst ist vorbei, David. Das war's. Pack deine Sachen, geh nach Hause. Das sind meine Wunder, dass ich hier wieder stehen kann und euch etwas hier von Gott erzählen darf. Und er kann das mit jedem Leben machen, mit deinem Leben machen, mit meinem Leben machen. Bei mir hat das so oft gemacht. Das sind meine Wunder. Ich möchte anfangen damit, dass ich dich frage, wie es dir wirklich geht in diesem neuen Jahr. Wir sind ja ganz frisch, das ist ja ein neues, frisch geschlüpftes Jahr, ja, 8 Tage alt. So aufregend. Ich habe versucht mit Michael uns vorher, dass wir uns vorher hinsetzen und uns überlegen, so, was war im letzten Jahr und uns neu ausrichten und so, das versuchen wir immer. Wir sind dann ja auf Freizeiten eingeladen und dürfen Freizeiten mitgestalten und dürfen die Leute dann so mitnehmen. Ganz spannend. Wie geht es dir? Und normalerweise, wenn du mich fragen würdest, wie geht es dir, ich würde dir sagen, immer gut. Und wirklich, manchmal bin ich, wenn ich depressiv bin, dann bin ich eine Heulsuse und du würdest sagen, oh, Schreck, David. Du hast mich so runtergezogen wieder, ja? Ich frage dich nie wieder, wie es dir geht. Normalerweise machen wir das automatisch, dass wenn uns jemand fragt, ja, wie geht's dir, würdest du sagen, ja, eigentlich noch gut. Und wie geht's dir auch gut, ja? Aber hey, das ist eigentlich so in, wie es dir wirklich geht, das sagst du nicht. Das weißt du auch von mir nicht. Ich habe so eine spannende Sache. Ich habe so tolle Freunde. Und wir treffen uns jetzt vor 2 Tagen, haben uns getroffen, haben uns so ein Ferienhäuschen gemietet für einen Tag, treffen uns aus ganz Deutschland, versuchen Zeit zusammen zu verbringen, versuchen uns gegenseitig eine Stütze zu sein, schon seit Jahren. Und dann saßen wir da. Wie geht's dir wirklich in diesem neuen Jahr? Und wir haben so ein paar Punkte, die wir abklappern und das ist super schnell, wie du dahinter kommst. Wie geht's deiner Ehe von 1 bis 10? 10 ist unnatürlich, das ist schon paradiesisch. Und 1 ist kaputt. Wo steht deine Ehe? Wo stehst du in deinem Glauben, ja? Und sehr erstaunlich, was uns immer auffällt, ist, wenn dein Glauben kaputt ist, deine Ehe wenig später auch. Wie geht's deiner Gesundheit? Oh ja, hier und dort und so, ne? Ja, okay, ja. Wie geht's deinen Geldangelegenheit? Weil viel Kopfschmerzen haben wir nämlich auch immer. Wie überleben wir? Wie geht's dir in Gemeinschaft mit anderen Leuten, mit Freunden und so? Sag mal, wenn du so ein paar Punkte abklapperst, von 1 bis 10, wie geht's dir gesundheitlich? Von 1 bis 10, wie geht's deiner Ehe? Wie ist dein nächstes Jahr mit Finanz? Von 1 bis 10, machst du dir Sorgen wegen der Arbeit? Von 1 bis 10 mit anderen Leuten. Du brauchst Leute. Wir sind nicht geschaffen, um alleine zu sein. Mit 1 bis 10, wie geht's dir da? Hast du gute Freunde? Oder bist du alleine unterwegs? Hast du gute Freunde? Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. An der Liebe zueinander. Gott hat uns so zusammengestellt. Ich weiß noch, letztens habe ich einen gefragt, wie geht's deiner Ehe? Ein Freund von mir. Und er sagt so 2. Wisst ihr, wenn wir manchmal wirklich gucken, wie es uns geht, und du einen Bereich entdeckst, der runter, wenn das der Glaube ist, wenn du deine Bibel nicht mehr liest. Und ich mache dir auch keine Vorwürfe. Aber wenn das passiert, dass du nicht mehr mit Gott redest, deinen Schöpfer redest, dann hat deine Seele Sehnsucht nach Papa. Und deine Seele fängt an zu schmerzen. Und hat Heimweh. Und das wirkt sich auf alle Bereiche aus in dein Leben. Ich finde das so schön, dass du heute hier bist, dass du dir Zeit nimmst für Gott, für Jesus, für Gemeinschaft mit guten Menschen. Ich habe hier eine Geschichte in 2. Könige 4. ja, eigentlich wollte ich euch das nicht erzählen, aber was will man machen, wenn die Bibel allen gehört, oder? Man kann das ja nicht verstecken. Aber ich schenke euch diese Geschichte hier. Und die wird dir helfen. Guck mal, 2. Könige 4. Da ist eine Frau und die hat ein Riesenproblem. Würdest du sie fragen, wie geht's dir gerade? Die würde sagen, Ehe null, Finanzen null, Familie null, mein nächstes Jahr null, Gesundheit weiß ich nicht, ist auch egal, alles ist null. Genau das ist die Frau hier. Und eine Frau unter den Frauen der Prophetensöhne schrie zu Elisa und sprach, dein Knecht, mein Mann ist gestorben. Aber du weißt, dass er, dein Knecht, den Herrn fürchtete. Das war ein guter Mann. Das war ein Mann, der Gott gesucht hat. Nun ist der Gläubiger gekommen und will sich meine beiden Söhne als leibeigene Knechte nehmen. Der Papa war bestimmt fleißig, aber den hat's halt erwischt, vielleicht in ein Bauprojekt, in ein Arbeitsprojekt, und dann ist er in Schulden gefallen und hatte Vollprobleme und hat ein riesen Desaster überlassen für seine Frau und seine Kinder und in riesen Schulden. Ihr Mann ist gestorben, aber das reicht nicht, die Finanzen sind die Kinder werden jetzt versklavt. Ich erinnere mich noch an den Schrei von einem meiner Freunde. Ich telefoniere gern mit meinen Freunden, ihr merkt das. Sagt so, David, wo ist Gott? Ich fühle mich so weit weg von Gott. Und ich habe Probleme. Und ich frage mich, wo Gott ist. Und ich möchte ein Wunder sehen von Gott. Ich möchte, dass er eingreift in mein Leben. Ich brauche eine Lösung für mein Leben. Ich fühle mich so weit weg. Ich fühle mich so weit weg von Gott. Warum passiert das manchmal, dass wir in so einer Wüste kommen? Wo du nichts mehr zu trinken hast, die Sonne auf dich draufprasselt, du gar keinen klaren Gedanken mehr fassen kannst, überhaupt keine Zukunft. Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht. Ich weiß nicht, wie du dein nächstes Jahr siehst. Ich weiß nicht, wo der Schuh drückt bei dir. Ich weiß nicht, über was du dir Sorgen machst. Wenn du meine Frau fragen würdest, würde die vielleicht sagen, ich mache mir Sorgen wegen meinen Kindern, dass es denen gut geht. Würdest du mich fragen, dann würde ich dir sagen, ich mache mir Sorgen wegen meiner Arbeit nächstes Jahr. Würdest du meinen Schwiegerpapa fragen, würde er sagen, ich mache mir Sorgen, weil wir dauernd Kriege haben. Würdest du meinen anderen Verwandten fragen, der würde sagen, mir geht das so auf den Nerv und die ganze Gesellschaft und alles wird schlimmer. Und das nächste Jahr soll ich noch grinsen? Soll ich grinsend in das nächste Jahr gehen, bei der Situation, die wir haben, in meiner Familie vielleicht oder um uns drumherum in Deutschland? Wie siehst du dein nächstes Jahr? Wie geht's dir wirklich? Eine ganz interessante Geschichte, der Mose zum Beispiel. Der Mose eifert so für sein Volk. Ja, das war so seine Berufung. Oder wie kann das sein, dass die versklavt werden in Ägypten? Und dann geht er hin, will eingreifen, wird zum Mörder, muss dann fliehen, wird dann einfach nur so seine 12 Schafe muss er dann versorgen, ist in der Wüste. Midlife Crisis, so hat so das Leben auf, ich habe keine Hoffnung mehr, ich will nicht mehr die Welt retten, weißt du, für mich ist alles gelaufen und so, ich mache jetzt so meine 12 Schäfchen mache ich und das ist so alles. Die Hoffnung komplett aufgegeben, in der Wüste. Es ist nicht so, dass Gott uns nicht sieht in unseren Problemen. Das ist nicht das Problem. Und wenn wir jetzt zu Mose hingehen, da sagt Gott das so schön in 2. Mose 2, Vers 24. Gott erhörte ihr Wehklagen und Gott gedachte an seinen Bund mit Abraham, Isaak und Jakob und Gott sah auf die Kinder Israels und Gott nahm sich ihre an. Es ist nicht so, dass Gott kein Interesse hat, Gott nicht mitfühlt, mitleidet, mitspürt, wie es uns geht in unserer Situation, wenn wir ins nächste Jahr reingucken. Gott hat sehr wohl, der spürt, wie ein Vater spürt, spürt er mit, wie es dir geht. Spürt er mit, wie dein letztes Jahr war, was hinter dir liegt oder wo du noch Schmerzen hast. Und er spürt mit, wie du in das nächste Jahr reinguckst. Also ich sage nicht, dass du immer super ehrlich sein musst, wenn Leute dich fragen, wie es dir geht. Ja, ich sage dann immer, ich bin super dankbar. Weil ich habe mich entschieden zur Dankbarkeit. Sag Dank in allen Dingen. Sag, boah, ich bin so dankbar. Wisst ihr, was mir passiert ist? Gestern habe ich Reifen geschenkt bekommen für mein Auto mit Felge. Für 2 Jahre. Einfach so. Ja, versteht ihr? Natürlich können wir den Fokus auf alle möglichen Krempel legen. Aber du kannst auch sagen, eben habe ich einen Tee bekommen hier von Nick. Nick, wo ist Nick? Einen Tee von Nick bekommen. Und ich denke mir so, wow. Wow. Ich bin mit der schönsten Frau im Auto unterwegs. Heute Morgen 3-4 Stunden. Wow. Meine Kinder sind bei meinen Schwiegereltern, denen geht's so gut wie noch nie. Und uns natürlich auch. Versteht ihr? Natürlich können wir den Fokus immer auf das Schwere und so haben. Das will ich gar nicht, will ich ja nicht runterziehen. Natürlich, wenn ich dich gleich frage, wie geht's dir, kannst du sagen so, boah, ich bin voll dankbar, ich entscheide mich für die Dankbarkeit. Nächstes Jahr wird gut. Aber trotzdem in meiner Predigt möchte ich so ein bisschen rumpropeln da in dein Herz. Wie es dir wirklich geht. Gib mir das Privileg, ja? Das ist eine Operation von 30 Minuten. Wisst ihr, dann steht der Mose da in der Wüste und sagt, ich habe voll aufgegeben. Und dann sagt Gott zu ihm, ich habe was vor mit dir. Und dann kommt Mose mit 5 Problemen. Ja, ich habe schon geeifert für Israel und so. Ich wollte voll viel reißen und voll viel machen, aber so, jetzt mache ich meine 12 Schafe. Und Gott sagt so, ich möchte, dass du jetzt den Auftrag übernimmst. Ja, aber wer bin ich? Das ist seine erste Ausrede. Liest einfach 2. Mose 3. Das ist so köstlich, den Mose zuzugucken, wie er versucht, sich da rauszuschlingeln. Wer bin ich? Ich bin nichts. Ich bin ein Dreck. Und Mose hat einfach seine Identität nicht fest. Der weiß nicht, wer er ist mehr. Das ist oft ein Problem, was uns im Weg steht. Ist, wenn du nicht weißt, dass du ein geliebtes, wunderschönes Kind von Gott bist. Wenn du deinen Namen nicht festgeschrieben hast im Himmel, wenn du kein Pass hast, wenn du keine Nationalität hast, wenn du keine ID hast, wenn du keine Identität hast. Und genau das ist der Mose, der sagt, du, wer bin ich? Und dann die nächste Frage, wer bist denn du? Und dann sagt er, die anderen werden mir nicht glauben. Und dann sagt er, ich kann noch nicht mal reden. Und dann sagt er, ich habe keinen Bock. Weil das war nämlich eigentlich, was er sagen wollte. Gott, ich habe keinen Bock. Ich habe aufgegeben. Gott will uns helfen, wenn wir am Ende sind. Und ich glaube, das Erste, was wir machen müssen, ist einfach mal anfangen, Stimmen auszuschalten und in die Wüste zu gehen, die Bibel zu nehmen. Und du wirst merken, dass Gott mit dir redet. Vielleicht haben wir einfach nur zu viele Stimmen jeden Tag. oh, ich habe so gute Freunde, ne? Aber die haben das Handy schon am Handgelenk. Tut mir leid, ich bin so altmodisch, ich weiß, ich schäme mich. Aber die, ich will mit denen reden, mit Bibel, und dauernd piept das Handgelenk da von der iWatch und das Handy und so beschäftigt und hier und meine Firma und dort. Und ich denke mir, ja, aber guck mal, wir haben, versteht, nimm dir doch 5 Minuten. Ja, und dann bist du da mit dem Handy am Bibel lesen und dann ploppt was auf und Jesus sagt, ich brauche Zeit mit dir. Und dein Papa sagt, ich will doch mit dir reden. Du verrennst dich total. Das wäre, als würdest du mit deiner Frau Candlelight-Dinner haben, alles wunderschön und die Kerzen an und alles geschmückt und wunderschön zurecht gemacht. Und dann sitzt du da und plötzlich, oh mein, ja, hier, und telefonierst und deine Uhr und das und Film laufen lassen und deine Frau sitzt da. Vielleicht ist das Schönste, was du Gott schenken kannst, deine Aufmerksamkeit. Vielleicht ist es das Höchste der Liebe, wenn wir anfangen, Gott Aufmerksamkeit zu schenken. Übrigens, das Schönste, was du deiner Ehefrau, deinem Mann schenken kannst, ist Aufmerksamkeit. Dein Kind, wenn das kommt und zieht und du eigentlich gar keine Nerven hast, das ist aber Liebe. Wenn du Leuten zuhörst, wenn sie reden. Ich erwische mich ja auch, dass ich voll fahrig bin und mit meinen Gedanken schon 5 Schritte weiter bin und hier und da und die Probleme und das. Aber wie wär's, wenn wir, bevor wir richtig durchstarten ins nächste Jahr, einen Kaffee mit Gott trinken? Gott ist so interessiert, er hört, er sieht, er denkt dran, er weiß um unsere Sorgen, er weiß, wo der Schuh drückt, wo du humpelst, er weiß, was dir fehlt und was du brauchst, er weiß, wie dein nächstes Jahr aussieht, er weiß es ganz genau. Und Gott hat mich noch nie angeschrien und manchmal sagt, Gott, schrei endlich mal, was du willst von mir. Also wie ich Gott erlebe, ist das eher ein Flüstern. So, wenn ich die Bibel lese, wenn er mir Gedanken schenkt, wenn ich sage, Gott, hilf mir, kommt meine Frau mit einem Cappuccino vorbei. Gott hat sie eindeutig gebraucht. Ich bete, plötzlich sehe ich alles mit ganz anderen Farben nachher. Plötzlich spüre ich, dass ich wieder beim Vater war und eine Umarmung gekriegt habe von meinem Papa. Und plötzlich merke, wie ich meinen Papa vermisst habe. Dieses Klopfen auf der Schulter, du machst das, du wirst es schaffen. Ich bin dabei, ich liebe dich, ich weiß um deine Sorgen, du brauchst deine Lasten nicht alleine tragen. Ich bin da, ich begleite dich, ich weiß deine Zukunft, ich kenne dein nächstes Jahr, ich weiß um deine Sorgen, um deine Lasten, um deine Schmerzen, ich weiß das alles. Lass dich mal kurz fallen. Guck mal, gehen wir zurück zu dieser Frau. Das war ja eigentlich meine kleine Geschichte. Aber ich erzähle sie euch trotzdem. Das ist gerade meine persönliche Geschichte. Wenn du am Ende bist, das ist ein ganz, ganz guter Platz. Ich weiß, das ist kein schöner Platz. Aber wenn du am Ende bist mit deinem Latein, mit deiner Kraft, mit deiner Weisheit, mit deinen Finanzen, wenn du nicht mehr weiter weißt, das ist ein guter Platz für Gott. Und wenn manchmal deine Ehe auf 2 ist, plötzlich fängst du wieder an zu schreien nach Gott. Ist es nicht so? Und du denkst, jetzt habe ich wirklich ein Problem. Was mache ich? Hier geht die Geschichte weiter. Und Elisa sprach zu ihr, was soll ich für dich tun? Sage mir, was hast du in deinem Haus? Und sie antwortete, deine Magd hat nichts im Haus als nur einen Krug mit Öl. Er sprach, geh hin, erbitte dir draußen Gefäße von allen deinen Nachbarinnen. Leere Gefäße und nimm nicht wenige. Hörst du, nimm nicht wenige. Und geh hinein, schließ die Tür hinter dir und deinen Söhnen zu und gieße Öl in alle deine Gefäße und was voll ist, trage weg. Und sie ging von ihm weg und schloss die Tür hinter sich und ihren Söhnen zu. Die brachten ihr die Gefäße und sie goss ein und es geschah, als die Gefäße voll waren, da sprach sie zu ihren Sohnen, reiche mir noch ein Gefäß her. Er sprach zu ihr, es ist kein Gefäß mehr da. Da versiegte das Öl. Und sie kam, erzählte es dem Mann Gottes und er sprach, okay, geh hin, verkaufe das Öl, bezahle deine Schuld, du aber und deine Söhne, ihr könnt von dem Übrigen leben. Wir hatten ja Freizeit mit Jugendlichen. Und das war genau die Frage auch. Was hast du in deinem Haus? Wo der Mose da steht in der Wüste, fragt Gott ihn, was hast du in der Hand? Oh, noch eine ganz tolle Geschichte, wo die Jünger zu Jesus kommen und sagen, die 5000 Leute da, die sterben alle vor Hunger, die haben uns zugehört 3 Tage, die sind richtig kaputt. Mach was. Und Jesus sagt so, tut ihr doch was. Und sagen sie, ja, geht suchen, was ihr habt. Und dann sagt, ja, ein kleiner Junge. Da sprach einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, zu ihm, es ist ein Knabe hier, der hat 5 Gerstenbrot und 2 Fische. Doch was ist das für so viele? Und das ist genau der Punkt. Was ist denn das schon? Wer bin denn ich, sagt Mose in der Wüste. Wer bin denn ich? Was kann ich denn? Wer hört denn auf mich? Außerdem habe ich kann nicht so gut wie die anderen. Ich kann nicht reden, ich kann nicht das. Ich bin nicht so gut. Außerdem habe ich keinen Bock. Und da wird Gott richtig sauer mit Mose. Aber wisst ihr, dieser Stab von Mose, den er da so in seiner Hand hat, womit er da seine 12 Schafe immer durch die Gegend getrieben hat, wo er sich drauf gestützt hat, um die Schafe zu beobachten, ob die ruhig sind, ob alles gut ist. Ab und zu hat dann mal ein Schaf einen hinten drauf gegeben. Ne? So, das war so sein Stab, sein Arbeitswerkzeug, das, was er den ganzen Tag in der Hand hatte. Dass wenn man ein Wolf sich reinschleichen wollte in der Herde, hat er den einen auf der Trompete gegeben. Das war so sein Werkzeug. Und Gott sagt, das ist schon gut. Was hast du in deiner Hand? Ich möchte das gebrauchen. Und zwar möchte ich, dass du 2 Millionen und mehr Menschen, dass du jetzt Hirte wirst von Menschen. Dass du nicht mehr dich um deine 12 Schafe kümmerst, sondern um 2 Millionen und mehr Menschen. Und die aus der Sklaverei rausbringst. Dass du die über das Wasser hältst und das Wasser wird sich teilen. Dass du damit auf Felsen stehst und Wasser wird rauskommen. Was hast du in deiner Hand? Und oft sehen wir gar nicht, was wir Tolles in unserer Hand haben. Wenn ich dich fragen würde, würde ich sagen, Michael, was hast du in deinem Haus? Was hast du in deiner Hand? Genau. Ich weiß noch, wo du mir gesagt hast, David, die machen mir immer so viel Druck, was ich alles machen muss. Und ich möchte Mama sein, wo du kleine Kinder hattest. Ich möchte einfach nur Mama sein und einen guten Job als Mama machen. Was hast du in deiner Hand? Sind das deine Kinder, die du in der Hand hast? Ist das die Tastatur von deinem Computer? Ist es dein Instrument? Ist es dein Auto? Was hast du dauernd in deiner Hand? Wo steckt dein Wunder für das nächste Jahr? Was ist das Kostbare, was Gott gebrauchen will, was du hast für nächstes Jahr? Wie kann Gott dir helfen? Und du sagst, ja, aber es ist so wenig. Wir haben ein Problem in der Gemeinde, aber ich habe so wenig. Und wenn wir alle anfangen würden, ja, unser Brot zu brechen, unsere Begabung mit anderen zu teilen, wenn wir wie die Frau rauslaufen und sagen, hey, habt ihr noch Gefäße? Ich brauche Hilfe. Aber ich habe Glauben, ich suche die und wenn die mich kaputt lachen, wenn ich nachher auf leere Gefäße rumsitze, ja, wenn die sich kaputt lachen, ich hole die Gefäße, das ist Glaube. Das ist absoluter Glaube. Wenn wir anfangen, und das habe ich mir vorgenommen für mein nächstes Jahr, ich möchte wieder anfangen, das, was ich in der Hand habe, und selbst wenn es nur so wenig ist, wie ich das immer denke, Ich möchte wieder anfangen zu brechen und zu sagen, Gott, danke dafür und Gott segne das, was ich nächstes Jahr mache, das, was ich verteile, wo ich anderen lieben kann, anderen helfen kann, wo ich dich am meisten lieben kann, an den Ort, wo du mich hinstellst. Und du hast mich auch geschaffen, ob ich gut reden kann oder nicht, ob die anderen mir glauben oder nicht. Die anderen sind so egal. Es ist ein Knabe hier, der hat 5 Gerstenbrot und 2 Fische. Doch was ist das für so viele? Jesus aber sprach, lass die Leute sich setzen. Es war nämlich viel Gras an dem Ort, da setzten sich die Männer. Es waren etwa 5000 und Jesus nahm die Brote, sagte Dank und teilte sie den Jüngern aus. Die Jünger aber denen, die sich gesetzt hatten, ebenso auch von den Fischen so viel sie wollten. Und als sie gesättigt waren, sprach er zu seinen Jüngern, sammelt die übrigen gebliebenen Brocken noch ein, damit nichts verdirbt. Da sammelten sie und füllten 12 Körbe mit Brocken von den 5 Gerstenbroten, die denen übrig geblieben waren, welche gegessen hatten. Und als die Leute das Zeichen sahen, das Jesus getan hatte, sprachen sie, das ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll. Und ich habe mir vorgenommen, wieder zu sagen, Gott, hier hast du mein kleines Brot, was nicht reicht für nächstes Jahr. Nicht für mich, nicht für meine Gemeinde, nicht für meine Familie, nicht für meine Kinder. Aber Jesus, hier hast du wieder ein neues Jahr. Alles, was ich habe. Wisst ihr, dass das gar nicht leicht ist für mich? Mich auch nach schweren Zeiten durchzuringen und zu sagen, Gott, hier hast du wieder den ganzen David. Ich möchte mich wieder dir komplett schenken. Und selbst wenn es nicht viel ist, aber ich möchte dir alles geben. Und ich weiß, dass Gott will nicht nur auf dem Rücksitz im Auto sitzen, er will an der Steuer bei mir. Wisst ihr, wenn Gott so nach Hause kommt zu dir, der will nicht nur in der Stube abgespeist werden. Gott will alles. Gott will alles haben. Er will Herr sein in unserem Leben. Manchmal muss ich mich immer wieder durchringen, zu sagen, Jesus, hier hast du wieder alles. Geh wieder an das Steuer ran. Ich krieg's ja sowieso nicht hin. Jesus, ich brauche dich in mein Leben. Das ist die Einladung, die ich dir geben will heute. Dass du Gott wieder alles gibst. Und wenn ich dich fragen würde, wie viel Prozent wärst du bereit, von deinem Leben Gott zu geben? Wärst du bereit, ihm 10% deines Lebens zu geben? Würdest du sagen, ja, 10% ist fair. Er hat mir das Leben geschenkt. Er hat mir alles gegeben. 10%. Wärst du bereit, 30% zu geben? Und sagen, Jesus, ich gebe dir 30%. Wärst du bereit, 50% deines Lebens zu geben? Die Hälfte, ist das nicht fair, wenn er dein Schöpfer ist, die alles gegeben hat, alles geschenkt hat? 80%. Wer ist bereit, 100%? Darum geht es. Jesus, du hast 100% von mir in meinem Arbeitsplatz, in meinen Hobbys, überall bist du dabei, in meiner Ehe bist du dabei, in meinen Finanzen bist du dabei, in meiner Gesundheit, überall, Jesus, bist du dabei und du bist Herr von meinem ganzen Leben. Du willst nicht nur einen Teil. Der will uns ganz. Ja. Bitte steht auf und lass uns genau das zu Gott sagen.